Herzlich willkommen zum Podcast vom Medienkompetenzportal NRW. Mein Name ist Nora Bünger, ich bin Redakteurin vom Portal und ich bin auch selbst Medienpädagogin. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne über Filmprojekte mit Jugendlichen sprechen. Diese Podcast-Folge ist ausnahmsweise mal eine Folge, die ich alleine zu Hause aufnehme, aufgrund der Corona-Situation. Und ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen aus meiner Praxiserfahrung. Und diese Folge ist sowohl für Menschen, die gerne mal ein Filmprojekt mit Jugendlichen oder auch Kindern machen würden und denen Kompletterfahrung fehlt, als auch für Personen, die schon mehr Erfahrung haben, aber die vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen können, aus meiner Erfahrung. Diese Folge ersetzt natürlich keine vollständige Fortbildung. Das Thema Film ist super riesig und hat sehr viele Bereiche, über die man sprechen kann. Also gebe ich erstmal einen kleinen Einblick von dem, was mir sehr wichtig ist oder was ich denke, was man beachten sollte als Pädagogin, als Pädagoge, wenn man solche Projekte plant. Erstmal kurz ein Überblick über zwei Begrifflichkeiten, über die ich vielleicht manchmal sprechen werde. Das eine ist die handlungsorientierte Medienarbeit. Dabei meine ich zum einen, dass man mit Sinnen lernt, dass man beim Tun lernt, dass das Ganze einen Lebensweltbezug hat. Also das ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen total wichtig, dass das Ganze mit ihrer eigenen Lebenswelt zu tun hat. Sie können also zum Beispiel Themen darin verarbeiten, die sie auch beschäftigen oder auch Tools nutzen, die sie im Alltag selber nutzen, also zum Beispiel mit Smartphones arbeiten. Und es geht auch darum, die eigene Lebenswelt damit zu gestalten. Also zum Beispiel, komme ich später nochmal drauf, auch so einen Film zu nutzen, um eigene Ideen, eigene Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen. Dann geht es dabei auch darum, selbstbestimmt zu handeln. Ich möchte also auf keinen Fall Kinder und Jugendliche dazu bringen, zu sagen, jetzt wollen wir einen Film machen, ihr macht das und das und das und so geht das jetzt, sondern die sollen das wirklich selber von sich aus machen. Man kann sie also anleiten, aber auch darüber, wie genau ich das sehe, wie Pädagogen sich da verhalten können, spreche ich auch später nochmal. Wichtig ist auch, dass dabei kommunikative Kompetenzen sehr gefördert werden. Also man hat ein Team, was zusammenarbeiten muss auf eine sehr spezielle Art und Weise, eine sehr ungewohnte Situation eigentlich, in die man sich begibt. Also das ist auch sehr spannend bei Filmprojekten. Und es geht auch darum, eben wirklich zu handeln und sie auch handlungsfähig zu machen, weil man mit Film eben sich auch ausdrücken kann und das ja auch nutzen kann, wenn ein bestimmtes Thema beschäftigt. Das andere Wort, was ich vielleicht kurz erklären möchte, ist die aktive Medienarbeit. Bei aktiver Medienarbeit geht es darum, mit Medien zu arbeiten. Also das klassischerweise ist damit gemeint, selber Radioprojekte machen, selber Filme zu machen, fotografieren, eine Webseite gestalten. Also wirklich nicht etwas darüber zu lernen, sondern selber aktiv ein Produkt zu erstellen, was quasi mit Medien gemacht wurde. Ja, Filmprojekte mit Jugendlichen machen, das ist eigentlich erstmal so ein bisschen absurd. Die sollen das alles selber machen, natürlich begleitet, sollen selber irgendwie Kameramann, Frau werden, sich um den Ton kümmern, später das Ganze schneiden, sich die Geschichte ausdenken. Es gibt super viele Jobs, die da irgendwie plötzlich, die Jugendlichen übernehmen sollen. Und als Pädagoge, auch wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat mit Filmarbeit oder selber schon Filme gemacht hat und vielleicht sich mit der Kamera technisch gut auskennt, ist man vielleicht auch erstmal überfordert, wie soll ich denn das jetzt vermitteln? Das ist doch super viel Wissen, was man irgendwie braucht. Sei es dramaturgisches Wissen, wie kann ich eine Geschichte aufbauen, sei es technisches Wissen, wie bediene ich jetzt die Kamera, wie kann ich einen Film schneiden. Da gibt es manchmal auch Berührungsängste von Seiten der Jugendlichen, die sagen, oh, das habe ich ja noch nie gemacht oder das kann ich ja vielleicht gar nicht. Da braucht es auch viel pädagogische Kompetenz, das zu vermitteln und da auch Geduld zu haben und sie auch zu motivieren. Und an anderen Stellen sind sie hochmotiviert, aber ihnen fehlt zum Beispiel Vokabular. Also sich abzustimmen, wie genau soll jetzt die Kamera sein, was soll die sehen, also zum Beispiel Vogelperspektive, Froschperspektive, solche Begriffe oder was ist eine totale, was ist eine Nahaufnahme, was gibt es alles dazwischen. Wenn man dieses Vokabular beherrscht, kann man natürlich viel einfacher am Filmset mit den anderen oder auch in der Vorbereitung mit den anderen kommunizieren und kann viel besser als Team zusammenarbeiten. Es gibt also super viele Dinge, die man irgendwie beachten muss und das kann erstmal ziemlich überfordernd sein. Entweder, weil man als Pädagoge sagt, oh, ich kann das selber alles gar nicht so perfekt oder weil man zwar das technische Wissen hat, aber nicht weiß, wie soll ich denn das jetzt runterbrechen, wie soll ich denn das jetzt in meiner kurzen Zeit, die ich hier zur Verfügung habe, überhaupt vermitteln. Und dabei machen wir oft ein Fehler, und zwar denken wir das Projekt linear. Und das ist ja im professionellen Bereich so. Wenn ich jetzt ein Filmprojekt habe, was Profis machen, dann haben sie am Anfang, gibt es irgendeine Idee, es gibt einen Pitch, wo jemand die Idee vorstellt, es wird ein Drehbuch entwickelt, das Ganze geht an die Produzenten, die gehen in die Vorproduktion, das heißt, die planen das Ganze, die überlegen, was brauchen wir denn hier, wer soll mit ins Team kommen, das wird alles abgestimmt. Dann gibt es so einen festen Zeitpunkt, wo der Dreh stattfindet, wo alle Departments, alle Bereiche zusammenkommen und gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Dann gibt es die Postproduktion, da haben nur noch ein paar mit zu tun, nämlich die, die schneiden, visuelle Effekte machen und solche Dinge. Und dann wird der Film noch ausgewertet. Damit hat das restliche Team aber eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also der Film geht dann auf Festivals, vielleicht werden dann auch die Schauspieler mit eingeladen oder Regie und Kamera sollen noch dabei sein. Aber eigentlich hat das große Team damit gar nicht mehr so viel zu tun. Im pädagogischen Setting sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben hier, so ähnlich wie es die Produzenten gibt, haben wir hier auch so eine Überinstanz, die Teamer, Pädagogen, je nachdem, wer da auch alles dabei ist. Manchmal gibt es ja auch Projekte, wo zum Beispiel Sozialpädagogen mit Medienpädagogen zusammenarbeiten oder auch mit professionellen Filmemachern oder mit jemandem, der eben die technische Erfahrung auch hat. Und dann hat man am Anfang eben so ein Team, was irgendwie mit einer Gruppe ein Projekt machen möchte. Und dieses Team hat unter Umständen auch noch irgendein Metaziel. Also ein Ziel kann zum Beispiel sein, rüberzubringen, ja, wie man mit Filmen überhaupt arbeiten kann, also das Medium Film beizubringen. Vielleicht auch auf einer Metaebene, dass die Kinder und Jugendlichen verstehen, wie funktioniert Film, damit sie, wenn sie selber Filme gucken, verstehen, dass da zum Beispiel nicht alles echt ist. Also zum Beispiel Scripted Reality nachvollziehen können und verstehen, dass das gescriptet ist. Dann gibt es vielleicht auch das Ziel, dass die Jugendlichen Filmarbeit ja daran begeistert sind und das weiter für sich nutzen können, um zum Beispiel ein bestimmtes Thema rüberzubringen und auch zu wissen, wo kann ich das Ganze nachher irgendwie veröffentlichen, also auch Partizipation, Teilhabe zu ermöglichen, eine Plattform zu bieten, die die nutzen können, um ihre eigenen Themen in die Gesellschaft zu bringen, sei es über Filmfestivals, über einfach nur eine große Veranstaltung, wo der Film gezeigt wird, wo auch bestimmte Personen zu eingeladen werden, die Familie, aber vielleicht auch zum Beispiel Politiker, habe ich auch schon erlebt, dass man das gemacht hat in einem Projekt. Es gibt ganz viele Metaziele, die es irgendwie geben kann, die man sich am Anfang überlegt. Das kann auch sein, dass man eine bestimmte Gruppe hat und man möchte die Teamarbeit fördern oder man möchte noch so ein letztes Abschlussprojekt machen, zum Beispiel wenn eine 10. Klasse ihren Schulabschluss macht und die sollen noch mal einmal zusammen irgendwie ein cooles Projekt machen, was sie nachher auch an ihre Schulzeit erinnert. Und all das hat ja Einfluss auf den Projektablauf. Dann gehen diese Teamer, gehen in die Vorproduktion quasi auch, also die planen irgendwie das Projekt, planen den Ablauf, gucken, okay, wie viel Zeit haben wir zur Verfügung, welche technischen Mittel haben wir zur Verfügung und dann fängt das eigentliche Projekt an und in diesem Projekt passiert aber alles, was sonst in einem Profiprojekt aufgesplittet auf verschiedene Bereiche passiert. Also da wird das Drehbuch entwickelt und die Idee gemeinsam erarbeitet. Da wird gemeinsam überlegt, wo muss das Ganze stattfinden, wen brauchen wir dabei, wie kriegen wir das umgesetzt. Also die Vorproduktion machen die selber nochmal, die drehen und die sollten auch im besten Fall selber den Film schneiden, weil sie dabei nochmal total viel über Film auch lernen. Und dann wird das Ganze nochmal nachbereitet durch die Teamer und oft wird dann danach erst diese Auswertungsphase, also diese öffentliche Veranstaltung gemacht. Manchmal macht man das auch so, dass man am Ende von einer Projektwoche nochmal mit allen Eltern und Leute, die man einladen möchte, dass man da irgendein Event hat, wo das Ganze dann gezeigt wird. Das ist übrigens enorm wichtig, dass man eben diese Möglichkeit bietet, zu zeigen vor Publikum, damit sie auch erleben, dass dieser Film auch eine Wirkung hat und da vielleicht Rückfragen kommen und sie auch als Experten gesehen werden für ihr Projekt und sie auch erleben, wow, man kann wirklich damit was erreichen. Dafür braucht es unbedingt diesen Abschluss, dass das Ganze nochmal ausgewertet wird. Ganz wichtig bei diesem Ablauf ist, wirkt das immer noch relativ linear. Also wir fangen an mit, die Teamer bereiten was vor und dann haben wir dieses Projekt und dann wird das Ganze irgendwie noch nachbereitet, ausgewertet. Aber dieses Projekt dazwischen, also diese Arbeit von Drehbuch bis ich möchte den Film schneiden, kommt man leicht dazu, dass man sagt, okay, die müssen erstmal verstehen, wie das alles funktioniert. Wir machen jetzt erstmal eine Einheit, wo die lernen, wie macht man denn ein Drehbuch? Und dann machen wir jetzt eine Einheit, wo die lernen, wie macht man den Film? Und dann dürfen die filmen. Und dann denkt man das so sehr linear. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, das funktioniert überhaupt nicht gut. Also man hat ja so verschiedene Bereiche, die man braucht. Also die müssen verstehen, wie Film als Medium funktioniert. Die müssen irgendwie die Geschichte entwickeln und auch verstehen, wie das funktioniert. Dann gibt es den Dreh, dann gibt es den Schnitt und ganz wichtig, dazwischen immer wieder Pausen. Und sehr wichtig ist, bei diesen Abläufen Abwechslung reinzubringen. Eben nicht von vorne nach hinten das so linear durchzudenken, weil das die Motivation sehr, sehr schwächen kann. Also ein Beispiel, wir sind im Videoschnitt, also eigentlich schon relativ am Ende, und wir stellen fest, jetzt haben wir ganz viel Material und eigentlich liegt es vielleicht auf einem Computer und da ist das Schnittprogramm und da können ja maximal vielleicht 3 Leute drumherum sitzen und das Ganze schneiden. Dann kann man sich noch überlegen, okay, was können die anderen machen? Die einen sollen vielleicht ein Filmplakat erstellen, die anderen sollen vielleicht entweder selber Musik machen oder Musik aussuchen, wieder andere machen vielleicht Geräusche, aber je nachdem, wie groß die Gruppe ist, ist es trotzdem so, dass irgendwann haben die einen ihre Aufgabe fertig und wissen nicht, was sie noch machen sollen. Dann tauscht man irgendwie mal, jeder soll mal schneiden und dann muss man jeden wieder einarbeiten und es dauert einfach unfassbar lang, diese Phase, in der der Schnitt stattfindet und es ist einfach sehr anstrengend, wenn das am Stück passiert, weil das ja auch was ist, wo man eben nicht sehr handelt und sehr aktiv ist, wo man nicht rumrennt und irgendwie praktisch ist, sondern natürlich ist es auch praktisch, aber man sitzt nur vor dem Computer oder vor dem Tablet. Und das kann sehr anstrengend sein. Besser ist, das Ganze ein bisschen aufzusplitten. Also zum Beispiel am Anfang Phasen zu haben, in der die Geschichte entwickelt wird. Und dann wieder Phasen, in denen man selber mal eine Szene schon mal dreht. Nicht unbedingt eine Szene, die in der Geschichte vorkommt, sondern irgendeine Aufgabe reingibt und sagt, hey, eure Aufgabe ist jetzt folgende. Guckt mal, wie ihr das umgesetzt kriegt. Hier habt ihr die Kamera, hier habt ihr das Ton. Wir teilen mal die Aufgaben, die Rollen auf. Wir schauen mal, wie das funktioniert, wie ein Ablauf am Filmset funktioniert zum Beispiel. Und haben das dann schon mal geprobt. Und daraus ergeben sich oft wieder neue Ideen für die Geschichtenentwicklung. Und so kann man das immer weiterdenken. Also das am Anfang abwechseln, immer wieder mal zum Beispiel sagen, okay, jetzt machen wir weiter mit der Geschichtenentwicklung. Habt ihr denn durch die Erfahrung am Filmset irgendwie gemerkt, was könnte man noch machen? Dann haben die vielleicht irgendeine Idee, die sie vorher nicht hatten. Oder man sagt, okay, wir machen jetzt weiter mit der Geschichtenentwicklung. Wir machen mal Rollenarbeit. Und das kann man dann sowohl praktisch mal vor der Kamera ausprobieren. Okay, die sollen jetzt mal irgendwie, wir haben hier diese beiden Personen. Was ist denn, wenn der so reagiert oder der so reagiert? Und dann kann man das Ganze wieder in die Geschichtenentwicklung wieder mitnehmen. Also das abwechseln schon mal am Anfang. Und dann das Gleiche auch mit dem Dreh machen, also Dreh und Schnitt abwechseln. Das heißt, oft braucht man ja ein bisschen länger, um irgendwie zu drehen. Das heißt, sagen wir mal, man hat irgendwie so einen Projekttag, an dem man jetzt dreht oder auch mehrere davon. Und an jedem dieser Tage hängt man auch so eine Schnittsession noch mit dran oder auch zwischendurch macht man eine Pause, in der man das Material überspielt, schon mal guckt, aussortiert, die Notizen vielleicht, die man auch gemacht hat, wenn man genug Leute hat und das jemand gemacht hat, dass man die nochmal anschaut und guckt, okay, was müssen wir jetzt hier noch irgendwie rausstreichen, was brauchen wir auf keinen Fall oder was schieben wir erstmal in den Ordner, brauchen wir wahrscheinlich nicht und was wollen wir weiter benutzen. Und dabei stellt man dann nämlich auch fest, oh, wir haben hier vielleicht irgendeinen Fehler gemacht oder boah, hier hört man total laut die ganze Zeit ein Flugzeug, man kann diese Szene nicht benutzen. Dann weiß man schon, okay, ich kann die am nächsten Tag nochmal drehen, wir planen das mit ein, dann kriegen wir das besser hin. Und wenn man aber erst ganz am Ende schneidet, dann stellt man im Schnitt fest, oh, wir haben hier was falsch gemacht, das funktioniert überhaupt nicht und ist total frustriert, weil der Film nicht gut wird, weil man dann keine Zeit mehr hat zu drehen. Das heißt, besser zwischendurch schon mal reinschauen in das Material, schon mal anfangen, was zu schneiden, dann kann jeder schon mal ausprobieren, dann kann man schon mal belegen, wenn nachher man verschiedene Gruppen aufteilt, wer hätte denn Lust hier vielleicht, was würde denn dazu vielleicht zur Musik passen oder so. So kann man das viel besser aufteilen und hält die Motivation auch am Laufenden, weil die genau wissen, okay, wir drehen morgen dieses Stück nochmal oder oh, wir haben es voll gut gemacht heute, super, wir können morgen wieder genauso weiterarbeiten, das funktioniert. Ganz wichtig, wenn man so im Machen ist, also auch Jugendliche haben dann Bock und wollen es durchziehen und trotzdem muss man immer wieder auch Zeit für Pausen geben, Zeit für Essen und Trinken. Das vergisst man sehr leicht, weil man so in diesem Projekt immersiv drin ist, dass man nicht mehr daran denkt, Pausen zu machen. Also ganz wichtig, die klar einzuplanen und auch zu beobachten, wie entwickeln sie alle, wie reagieren alle. Und wenn man irgendwo total stockt und merkt, hey, wir hängen hier gerade an einer Sache total fest, alle diskutieren die ganze Zeit darüber, ob der oder die Schauspielerin gerade irgendwas so oder so machen soll und das ist überhaupt nicht produktiv, dann ist vielleicht Zeit, mal eine Pause zu machen und dann nochmal neu dran zu gehen. Genau. Was ich auch immer mache, wenn ich ein Projekt habe, was über mehrere Tage am Stück geht, also zum Beispiel so eine Freizeitwoche oder sowas, dass ich dann schaue, dass man zum Ende hin immer mehr auch Pausen für die Teamer oder Gesprächsmomente für die Teamer einplant. Also genau weiß, okay, hier machen wir die Mittagspause mal eine Viertelstunde länger für die Teilnehmenden und die Teamer treffen sich hier nochmal zusammen, weil oft gerade zum Ende hin, wenn immer mehr Dreh auf Schnitt aufeinander folgt und man immer mehr Absprachen braucht, dafür einem plötzlich die Zeit fehlt und das sollte man im Vorhinein mit einplanen. Was man auch bedenken sollte bei solchen Filmprojekten ist, bei den Profis sagt man immer, hey, wir haben hier irgendwie die und die ganzen Jobs, also Produktion, Leute, die ein Drehbuch schreiben, vielleicht ein Storyboard zeichnen, wir haben hier einen Regisseur oder eine Regisseurin, wir haben die Schauspieler, wir haben Kameramann, der Kameramann hat noch den Assistenten und noch den zweiten Assistenten und Licht, da gibt es irgendwie den Chef davon, das ist der Oberbeleuchter, dann gibt es irgendwie welche da drunter und so. Man hat also eine sehr hierarchische Situation eigentlich, also zum Beispiel auch eine Regie, die halt eben sagt, was jetzt läuft und das passt eigentlich für pädagogische Projekte gar nicht, da muss man das Ganze ein bisschen anders denken. Was ich immer mache, ist zu sagen, okay, Produktion ist eigentlich Sachen der TeamerInnen, also Pädagogen überlegen sich, wie der Rahmen läuft und die Jugendlichen unterstützen dabei, gerade wenn es um solche Sachen geht, wie die Location rauszusuchen, also wo soll jetzt das gedreht werden, was ist jetzt, wenn man das in dem Zimmer dreht oder kann man das im Jugendhaus drehen oder in dem und dem Schulraum oder müssen wir dafür vielleicht in eine Wohnung von irgendwem, wie kann man das organisieren, da kann man die natürlich mit reinnehmen, aber erstmal das Organisatorische obliegt bei den TeamerInnen. Und dann das Drehbuch würde ich auch immer, wenn es irgendwie geht, sie mitentwickeln lassen. Man kann ich vielleicht schon mal als Beispiel vorwegnehmen, ich habe mal ein Projekt gehabt, da hatte ich eigentlich 2 Stunden Zeit, das war im Rahmen von einem Filmfestival. Man hat 2 Stunden Zeit mit den Kindern in dem Fall von einer Altersspanne von 5 bis 14 ungefähr, also eine ziemlich große Spanne. Und ich hatte quasi die Aufgabe, einen kleinen Filmworkshop zu machen in 2 Stunden. Und am gleichen Abend sollte aber noch das Ergebnis gezeigt werden. Das wurde dazwischen dann nicht von den Teilnehmenden geschnitten, sondern von einem Profi. Und dann wurde es am Abend noch gezeigt. Und da, weil ich ja auch nicht wusste, ich habe nur diese 2 Stunden, da muss die Geschichte erst entwickeln und so weiter, das ist alles super komplex. Da habe ich eine Teilgeschichte vorgegeben und auch schon das Filmset aufgebaut. Und die Teilnehmenden sind dann quasi in die Rolle der Crew geschlüpft. Und ich hatte eben SchauspielerInnen, also einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die eine Szene spielen sollten. Und die Szene war quasi eine vorgegebene Situation. Aber was die genau sagen und welche Sachen sie dabei benutzen, das durften die Teilnehmenden selber entscheiden. Und dadurch haben sie die Geschichte stark beeinflusst, weil es da quasi sehr um, also die Requisiten haben eine sehr große Rolle gespielt und dadurch konnten die mitbestimmen. Also hatten sie das Gefühl, sie können die Geschichte selber mitbestimmen und können selber entscheiden, was genau passieren soll und auch, was die Schauspieler sagen. Das haben wir dann quasi improvisiert. Also die haben dann die Szene gespielt. Die Kinder haben vorher gesagt, okay, wir möchten jetzt, dass die und die Sachen benutzen nacheinander. Und die SchauspielerInnen haben das dann gemacht und haben dann immer gefragt, ja, und wie soll ich jetzt darauf reagieren, wenn er mir das in die Hand gibt? Was soll ich jetzt dazu sagen? Und dann haben die Kinder das spontan eben gesagt. Und danach haben wir das Ganze gedreht. Und die haben vorher, 2 haben gelernt, wie man mit der Kamera umgeht und hatten da jemanden dabei. Dann haben welche quasi die Tonangel gehalten. Jemand hat die Klappe geschlagen und so. Das wurde am Anfang einmal erklärt und dann haben die das selber gemacht. Das heißt, in dem Fall haben die nicht alle selber das Drehbuch mitbestimmt. Aber trotzdem hatten sie das Gefühl, das quasi mit zu beeinflussen. Also man kann das auch natürlich immer in so Stufen denken. Aber grundsätzlich erstmal die Idee, die sollen selber ihre Geschichte auch mitentwickeln und mitbestimmen. Und Regie finde ich auch total wichtig, dass das nicht ein Kind macht oder ein Jugendlicher, der jetzt bestimmen darf. Das gibt schnell irgendwie Probleme und ist ja auch eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern alle entscheiden das gemeinsam. Man kann das zum Beispiel so machen, dass man immer, wenn man ein Stück gefilmt hat, also einen Take gemacht hat, danach fragt, hey, wie fanden das jetzt alle? Hat irgendwer eine Anmerkung? War das gut? Muss man das nochmal machen? Und wenn dann zum Beispiel der Ton sagt, ah, ich habe die ganze Zeit ein Flugzeug gehört oder die Schauspielerin sagt, oh, ich habe mich unwohl gefühlt, ich glaube, ich würde es lieber nochmal machen, dann macht man es halt nochmal, bis alle soweit sagen, ja, das passt eigentlich soweit. Genauso geht es bei dem Schnitt. Da finde ich es auch total wichtig, dass das nicht nur eine Person macht. Ich habe das schon öfter erlebt, dass man irgendwie eine Person hat, die sagt, oh, ich habe das schon mal gemacht, ich kann das, ich mache das voll gerne. Aber alle anderen haben nicht die Chance, das selber mal auszuprobieren und sich auch zu erleben als, wow, ich bin ja total kompetent darin. Also man braucht beim Videoschnitt ja eigentlich nur so ein paar Kombinationen am Anfang. Zum Beispiel muss man wissen, wie kann ich jetzt hier einen Schnitt setzen, wie kann ich da auch nochmal einen Schnitt setzen, wie kann ich jetzt einen Teil rauslöschen und das wieder zusammenschieben. Und damit kann man schon total viel machen. Und dann kann man nach und nach neue Sachen dazulernen. Aber diese Grundkompetenz, mit Videoschnitt umzugehen, das kann man eigentlich relativ schnell vermitteln. Und noch einfacher, da komme ich gleich nochmal drauf, wenn man auch ein leichtes Programm hat oder die entsprechende Technik hat. Das können also alle lernen und sie erleben sich als, wow, ich kann ja Sachen auch schnell lernen und das selber hinbekommen. Das ist total ermutigend auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite lernt man dabei auch, was in Film alles möglich ist. Also sie merken dann, oh, wenn ich hier das und das wegnehme, dann hat das ja eine ganz andere Aussage zum Beispiel. Das sind so Sachen, die lernt man nur, wenn man das selber mal macht. Deswegen da ganz wichtig, dass es alle mal machen dürfen und da gibt es auf jeden Fall keine Hierarchie. Und am Filmset selber hat man dann oft entweder ein paar wenige SchauspielerInnen, die spielen dürfen, möchten vor allem. Also oft ist es so, man hat eine Gruppe, oder das ist meine Erfahrung, ich habe eine Gruppe und entweder habe ich ein paar, die wollen gerne spielen und ein paar, die sagen, ich will auf keinen Fall vor die Kamera. Und das ist dann auch vollkommen okay. Oder man hat Projekte wie zum Beispiel, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das Abschlussprojekt von einer Schulklasse, die sagen, hey, wir wollen alle zusammen einen Film nochmal machen, da sollen natürlich alle drin vorkommen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, nicht ein Projekt zu denken in, ich habe hier diese eine Person, die trifft die und da passiert die und die Geschichte, sondern wirklich alle irgendwie einzubinden. Das sind so die beiden verschiedenen Varianten, die ich da kenne. Und dann hat man verschiedene Bereiche. Man braucht jemanden, der die Kamera macht, braucht jemanden vielleicht, der sich um Licht kümmert, das können aber auch mehrere zusammen übernehmen oder alle so ein bisschen mit drauf schauen. Dann braucht man eine Person, die vielleicht Ton macht, also die Tonangel hält oder vielleicht noch eine zweite Person, die auch mischt, wenn man ein entsprechendes Gerät hat, also die so ein bisschen guckt, dass es nicht zu laut oder zu leise wird. Man braucht, oder zumindest braucht man eine Person, die mit abhört und darauf achtet, ob es gut klingt, das ist wichtig. Dann braucht man vielleicht Leute, die zum Beispiel schminken oder sich ums Kostüm kümmern oder um die Requisiten, also um das Szenenbild, wie soll das alles aussehen. Das können aber auch alle gemeinsam machen. Also ich finde, das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viele man hat. Und wenn man jetzt ein Projekt hat, wo nur 5 Kinder dabei sind, dann muss man das auf die wichtigsten Sachen beschränken und den Rest machen alle irgendwie zusammen oder die Teamer helfen aus. Und wenn man ein größeres Projekt hat, wo viele dabei sind, dann muss man gucken, wie man am besten sich vorher schon überlegen, welche Sachen an Technik haben wir, was können wir alles verteilen, wo kann jemand noch unterstützen und ein Kabel festhalten, damit niemand drüber fällt und dann auch mal durchwechseln, damit nicht einer immer nur der Kabelträger sein muss. Ist aber auch manchmal eine sehr wichtige Aufgabe. Also dabei ist das Ganze nach Interesse Und das Ganze ist auch ein demokratischer Prozess. Ne? Also man fragt, wer möchte gerne was machen, wer möchte mal das ausprobieren. Okay, es möchte auch jemand anders mal Kamera machen, wir wechseln auch durch. Da ist jemand, der das mit betreut und so weiter. Was man hierbei schon merkt, das ist relativ aufwendig. Also man hat einfach sehr viele verschiedene Bereiche, die man im Blick behalten muss. Und das wiederum muss auch betreut sein. Also meistens Filmprojekte, die nur eine Person leitet, ist ein bisschen anstrengend. Besser hat man mehrere Leute, sodass man sagen kann, hey, du kümmerst dich um zum Beispiel die technischen Sachen. Der andere Pädagoge kümmert sich vielleicht eher um Maske, Szenenbild, Kostüm. Also eher um diese Sachen. Wieder jemand ist vielleicht nur dazu da, immer zu gucken, dass alle zwischendurch mal was trinken und was essen. Also wenn man mehr Leute hat, ist es meistens ein bisschen einfacher umzusetzen. Ich habe eben schon mal kurz die Technik angesprochen und dabei arbeite ich am liebsten sowohl mit Tablets als auch mit professioneller Filmtechnik. Also professionelle Filmtechnik jetzt nicht in dem Sinne, dass es hochprofessionell sein muss, sondern dass man wirklich aber eine Kamera hat, dass man ein Mikrofon hat, am besten an der Tonangel, vielleicht einen Reflektor, mit dem man das Licht reflektieren kann. Die sind relativ günstig, wenn man die online bestellt. Vielleicht hat man noch Lampen, also zum Beispiel so kleine LED-Panels. Oder man kann auch mit Schreibtischlampen oder sowas arbeiten oder mit Baustrahlern. Je nachdem, was man dreht, kann man da auch recht günstige Varianten haben, womit man das ganz gut hinbekommt. Und was ich gerne mache, ist am Anfang mit Tablets zu arbeiten, weil das intuitiver ist. Ich kann am Tablet was filmen, das direkt im Tablet auch schneiden mit den Fingern. Kinder und Jugendliche sind es häufig schon gewohnt, mit Touch-Displays zu arbeiten. Das ist für die viel einfacher umsetzbar als an einem Computer, wo man die Maus bedienen muss, wo man das Richtige anklicken muss und so weiter. Also das ist einfach viel intuitiver. Damit kann man ziemlich schnell erstmal so das Grundverständnis vermitteln. Und dann kann man irgendwann auf Technik, die nochmal sehr motivierend ist, wow, wir arbeiten mit richtiger Technik, umsteigen. Also ein sehr niederschwelliger Einstieg und da hat man schnell auch ein Gefühl dafür und weiß, was einen irgendwie interessiert. Ah, ich möchte lieber Kamera machen, ah, ich finde Schnitt total spannend. Also kann das schon mal so ein bisschen ausprobieren und kann auch sehr schnell Material verarbeiten. Also das ist gerade praktisch, wenn man halt eine kleine Übung hat und sagt, okay, dreht doch mal das und das, eure Aufgabe ist das und das. Also irgendeine Aufgabe, bei der sie auch handelnd lernen. Ich habe nachher nochmal zwei Methoden, die ich vorstelle, wo man das so ein bisschen versteht, wie das gemeint ist. Und die dann auch direkt einfach schneiden kann und das fertige Ergebnis sehr schnell sieht. Während, wenn ich das auf der Kamera habe und den Ton auf dem extra Tongerät vielleicht noch, wenn man es nicht in die Kamera geschleust hat, dann muss ich erst noch das auf den Rechner übertragen, in das Schnittprogramm reinpacken, dann muss ich gucken, okay, was brauche ich jetzt hiervon, das ist viel aufwendiger. Deshalb am Anfang gerne mit Tablets und später auf Technik umsteigen. Man kann aber auch, wenn man eben nicht diese Technik hat oder auch wenn man sagt, okay, das ist uns viel zu komplex, noch diesen Wechsel zu machen, wir haben nicht so viel Zeit, dann kann man auch tatsächlich nur mit Tablets arbeiten. Das Schöne ist, man hatte auch einen relativ großen Bildschirm, besser als bei einem Smartphone. Smartphones eignen sich natürlich total gut, wenn man Projekte hat, wo Kinder und Jugendliche vielleicht in ihrem eigenen Alltag auch filmen sollen oder das irgendwie mitnehmen und selber machen. Dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Ein Tablet hat aber einfach nochmal einen größeren Bildschirm, lässt sich einfacher darauf schneiden und verarbeiten und auch das Material anschauen, weil oft hat man auf einem Kameradisplay auch nur so ein kleines Display, wenn man nicht noch ein extra hat, was man irgendwie anschließen kann. Das ist aber übrigens auch ganz cool. Man kann oft auch einfach einen ganz normalen Computerbildschirm anschließen. Also wenn man jetzt zum Beispiel immer nur in einem Raum dreht, dann kann man sich ganz gut einrichten und das anschließen und sieht es ganz gut. Aber oft hat man ja nur dieses kleine Kameradisplay. Und dann sieht man zum Beispiel nicht, dass oben die Tonangel noch im Bild ragt, weil die nur so klein zu sehen ist. Auf einem Tablet sieht man das schon mal eher. Das ist also ganz hilfreich, auch am Anfang zur Übung. Wenn man später auf Technik umsteigt, dann kann man auch das Tablet ganz gut als Fotoboard nutzen. Also man kann zum Beispiel die Szene, statt ein Drehbuch zu schreiben, vorher mal ausprobieren, grob stellen und mit so einer Comic-App zum Beispiel ein Storyboard machen. Das heißt, man fotografiert grob, wie sollen die stehen, wie soll die Kamera nachher gucken und kann das dann immer anschauen und sieht tatsächlich, ah, was passiert jetzt und muss nicht irgendwie einen Text lesen und überlegen, wie setzen wir es jetzt in Kamera um. Also das ist auch sehr gut, wenn man gerade mit Menschen arbeitet, die vielleicht sprachliche Probleme haben oder auch einfach mit Kindern und Jugendlichen, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Geschichtenentwicklung und auch diese Umsetzung von Text in Bild ist manchmal sehr aufwendig, das irgendwie zu verstehen und sich vorstellen zu können. Deshalb ist so eine Form auch einfacher, das vorher festzuhalten. Was ich total wichtig finde, egal ob man jetzt mit Tablets arbeitet oder mit professioneller Filmtechnik oder beides miteinander verbindet, ist der Blick, den die Pädagogen darauf haben. Das ist sicherlich an manchen Stellen heute schon bei mir durchgekommen. Man hat auf der einen Seite irgendwie ein Produkt, was man fertig bekommen möchte, also einen tollen Film. Und auf der anderen Seite geht es uns Pädagogen ja eigentlich um den Prozess, um das, was die beim Machen lernen oder was die für sich erfahren. Das ist total wichtig, da immer so ein bisschen den Ausgleich zu finden. Auf der einen Seite wollen die Jugendlichen ja auch einen tollen Film haben und auf der anderen Seite sollen sie dabei lernen. Und Und da tappt man schnell mal in die Falle, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Filmarbeit hat, dass man auch als Pädagoge sagt, oh ja, lass uns jetzt einen tollen Film machen und selber ganz viel Input reingibt und selber ganz viel sagt, das könnt ihr doch so machen, das ist doch viel besser, weil man als Erwachsener vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick darauf hat. Aber da finde ich es total wichtig, sich da auch zurückzunehmen und zu sagen, hey, das ist kein professionelles Projekt, das ist hier ein pädagogisches Setting. Ich kann denen helfen, damit die ein schöneres Ergebnis haben, aber ich kann mich auch zurücknehmen und sie machen lassen und ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Und dabei habe ich so drei Wörter, wie ich mich selbst dabei sehe. Ich sehe mich zum einen als Geburtshelferin. Das heißt, ich bin dabei, ich helfe denen, weil die das noch nie gemacht haben. Die wissen nicht, wie das geht mit dem Film. Also die meisten haben das noch nie gemacht. Und ich kann denen helfen, das anzustoßen und ihnen einen Tipp zu geben. Aber das Gebären müssen sie trotzdem selber machen. Also ich bin nur Helferin, aber die machen das selber. Das ist ihr eigenes Projekt. Und das heißt, ich bin auf der einen Seite Vermittlerin. Ich zeige ihnen, wie das geht. Manchmal bin ich auch Coach. Das heißt, ich sage auch an manchen Stellen, also ich sehe jetzt gerade, ihr habt hier ein Problem, was ihr vielleicht noch nicht bemerkt habt. Zum Beispiel, ihr habt ständig die Tonangel im Bild hängen. Das sieht man nachher alles. Das wäre ja blöd. Ihr müsst gucken, dass ihr das irgendwie stabilisiert. Dass ihr zum Beispiel, wenn ihr merkt, oh, ich kann das nicht so lange halten, dann müssen wir uns hier irgendwas hinbasteln, damit das einfach von alleine vielleicht steht oder mit gestützt ist oder eine Person mehr das mit anfasst oder so, damit es besser läuft. Also solche Dinge kann ich als Coach reingeben, weil ich weiß, dass sie sonst nachher frustriert sind, wenn sie das Ergebnis sehen. Aber ich lasse sie auch einfach mal machen, weil ich bin eigentlich nur Vermittlerin und wenn die ihr eigenen Film machen, dann dürfen die das auch machen. Also lass sie damit auch alleine. Was ich auch ganz wichtig finde, ist Struktur zu geben. Also zum Beispiel Kommandos am Set festzulegen. Zu sagen, am Anfang hat man eine Person, die sagt immer, Achtung, jetzt geht's los, Ruhe bitte, wir drehen. Ton, dann sagt der Ton, ja, Ton läuft. Dann Klappe, dann sagt die Klappe, Szene 5, 3, Take 1 und dann sagt der Kameramann, Klapp, das ist ganz wichtig, weil manchmal ist die Klappe vielleicht, weiß gar nicht, dass sie gar nicht im Bild zu sehen ist, das wäre ziemlich blöd. Dann darf die Klappe klappen. Dann checkt die Kamera nochmal schnell, ob alles passt, ob die Schärfe stimmt, wenn man alles irgendwie sehen kann und sagt dann Set. Und dann gibt es noch eine Person, das ist die, die am Anfang auch die erste Frage stellt, die dann sagt, und bitte. Und dann geht's los. Denn Kinder und Jugendliche denken auch oft, wenn die Klappe geschlagen ist, dann darf man direkt loslegen. Und das Problem ist dann, dann ist vielleicht die Klappe noch gar nicht ganz aus dem Bild gelaufen, ist noch zu sehen und die fangen schon mit ihrem Gespräch im Bild an. Das funktioniert also auch nicht. Also da ganz gut so Strukturen vorzugeben, das mit denen einzuüben. Und wenn das läuft, dann funktioniert auch die Ruhe am Set. Das ist nämlich auch oft so ein Problem. Man möchte drehen und irgendwer kichert die ganze Zeit oder macht irgendwas im Hintergrund und weiß nicht, dass er oder sie gerade leise sein muss. Wenn man aber die Klappe schlagen hört, dann weiß man, oh, jetzt geht's los, jetzt müssen wir leise sein. Und dann sagt noch jemand, dass es jetzt wirklich losgeht, nämlich mit und bitte. Und dann darf man nichts mehr sagen, es ist mucksmäuschen still. Und wenn diese Person am Ende wieder sagt, danke, aus, dann ist vorbei. Oder cut, weil irgendwas nicht geklappt hat und man abbricht. Und dann darf man auch wieder laut sein. Das ist also auch dann einfacher, wenn man wirklich so klare Strukturen hat, das auch durchzuhalten und diszipliniert zu sein. Denn Disziplin ist schon was man auch so ein bisschen am Filmset braucht. Ich finde, Filmarbeit ist eigentlich wie so eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie so richtig, was man bekommt. Zum einen, weil die Kinder und Jugendlichen das vielleicht zum ersten Mal machen, man selber das vielleicht zum ersten Mal macht. Und selbst wenn man mit der gleichen Gruppe schon mehrere Projekte gemacht hat, dann ist bei jedem Projekt wieder irgendwas anderes, was im Vordergrund steht. Ein anderes Thema, eine andere Geschichte, andere Orte, andere SchauspielerInnen. Also es ändert sich immer irgendwas. Und man kann also nicht so ein vorgefertigtes Workshop-Konzept mitnehmen und dann einfach schauen, was passiert, sondern man muss sich immer wieder an die Gegebenheiten und an die Person anpassen. Und deshalb habe ich auch immer so ein paar Notfallmethoden dabei. Zum Beispiel, wenn es um die Geschichtenentwicklung geht, hat mir eine coole Kollegin mal gesagt, dass sie das so macht, dass sie sagt, ich weiß, also wenn die auf gar keine Idee kommen, gerade bei Jüngeren, dann sagt sie, ich weiß eine Geschichte, aber ihr müsst die Geschichte erraten. Und dann dürfen die Kinder Fragen stellen und sie antwortet immer nur mit Ja und Nein. Und dabei achtet sie darauf, ob bei der Frage am Ende ein Vokal oder ein Konsonant ist. Und je nachdem, was da am Ende ist, sagt sie ja oder nein. Das heißt, sie hat überhaupt keine Geschichte im Kopf, sondern sie lässt die Kinder also selber entwickeln und dabei fragen sie, dann stellen sie irgendeine Frage und dann sagt sie ja und dann sagt sie, dann kommen sie darauf auf irgendeine Idee dadurch und dann stellen sie wieder eine Frage, dann sagt sie vielleicht nein, dann sagen sie, ah, dann könnte man das vielleicht anders machen und irgendwann sagt sie, hey, ich hatte gar keine Geschichte, aber ihr habt euch jetzt gerade eine ausgedacht, wie findet ihr denn die Geschichte? Und manchmal sind das sehr verrückte Geschichten, aber vielleicht sind sie dadurch auf eine Idee gekommen. In dem Trickfilm ist sowas meistens ja dann auch umsetzbar oder man kann eben schauen, okay, was fandet ihr daran jetzt gut an dieser Geschichte? Und was wollt ihr vielleicht wirklich übernehmen? Also das ist zum Beispiel so eine Methode. Ich würde euch noch drei Methoden vorstellen, die ich sehr oft benutze, die ich gut finde. Das eine ist, gerade wenn die Gruppe sich noch nicht kennt oder noch keine Erfahrung mit Filmen hat, dann lasse ich sie am Anfang Vorstellungsvideos machen. Wenn es um ein bestimmtes Thema geht, kann man da auch schon eine Frage mit reinbringen. Also man kann sagen, hey, ihr sollt euch vorstellen und halt sagen, wer ihr seid und was ihr gerne macht oder so. Man kann aber auch schon eine Frage mit reingeben. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dann könnte man sagen, hey, und was ist euch irgendwie an Nachhaltigkeit wichtig? Oder sagt noch dazu, was wisst ihr über Nachhaltigkeit oder so. Also man kann irgendwelche Fragen schon mit einbringen. Und ich mache das oft so, dass ich am Anfang, also gerade wenn man mit Tablets arbeitet, gebe ich denen die quasi in die Hand und sage, okay, hier habt ihr die App, damit könnt ihr es machen, los geht's. Und dann schaut man sich die nachher an und guckt, was hat man denn für Unterschiede. Und dann gibt es zum Beispiel schon das Erste, manche drehen in Querformat und manche im Hochkant. Und dann kann man eben darüber sprechen, okay, was ist denn bei Filmen normalerweise das Format? Aha, also eigentlich ist das quer. Dann bespreche ich auch solche Dinge, das male ich oft dann auch irgendwie an, sowas wie Headroom und Noseroom. Also ich gucke, wo ist denn der Kopf im Bild zu sehen? Wie viel sieht man von der Person und was braucht man eigentlich gerade, wenn die Person sich vorstellt? Eigentlich braucht man ja nicht irgendwie die ganze Umgebung noch sehen und es sieht auch komisch aus, wenn über dem Kopf noch sehr viel Platz ist. Also sprechen wir darüber, wie sähe das Ganze denn schön aus? Wie muss man das machen? Bei wem sieht es vielleicht ein bisschen besser aus? Wer hat das schon besser gelöst? Wer hätte das vielleicht anders machen können? Und das Gleiche gilt, wenn man eine Person seitlich sieht, dass man genug Noseroom hat, also die Person an der Nase bis zur Bildkante noch ganz viel Platz hat. Wenn die Bildkante direkt an der Nase ist, dann fühlt sich das irgendwie eingeengt an. Darüber sprechen wir auch. Und dann spreche ich noch so ein bisschen über den goldenen Schnitt, allerdings nicht in der Komplexität, wie goldener Schnitt eigentlich ist, sondern eigentlich spreche ich über die Drittelregel. Man kann an einigen Kameras und an Tablets auch ganz oft sich so ein Raster anzeigen lassen, sodass man zwei Linien hat, Hochkant und quer. Und dann hat man also 9 Felder. Und dann kann man sehen, okay, wir haben das obere, das mittlere, das untere Drittel. Und wenn ich möchte, dass etwas, also etwas Wichtiges, setze ich nicht in die Mitte, sondern immer so ein bisschen seitlich auf, so ein Kreuz, wo sich zwei Linien treffen. Und so kann man ein schönes Bild quasi gestalten. Das ist so das Erste, was ich immer mit bespreche anhand dieser Vorstellungsvideos. Nicht immer, aber in vielen Projekten, wenn man die Zeit dazu hat, dann ist es schön, dann haben sie schon mal Erfahrungen gemacht und können daraus direkt was lernen und mitnehmen. Dann oft kommen da auch noch andere Sachen. Also zum Beispiel sagt irgendjemand, oh, da war der Ton total schlecht, weil das war so eine laute Umgebung. Also dadurch lernen sie schon ganz viel über Filme machen, ohne dass sie einen richtigen Film machen, sondern einfach nur ein kleines Video gedreht haben. Die zweite Methode, die ich vorstellen möchte, ist die Five-Shot-Methode. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Ich stelle jetzt mal die Variante vor, die ich gerne mache. Und zwar gebe ich eine Situation vor. Das heißt, es kann auch sein, dass die noch nie selber was gefilmt haben. Die sind in einer kleinen Gruppe, mindestens 3 Personen. Und die Aufgabe ist, eine Person, die im Bild ist, kann man eine Situation vorgeben. Also ich nehme zum Beispiel die Situation, diese Person öffnet einen Brief und die Person lacht. Und in dem Brief steht drin, dass sie die Zusage für einen Job hat. Und dann sage ich denen, okay, ihr sollt euch bestimmte Fragen stellen. Und zwar sollt ihr fragen, wer, wo, was passiert, warum und wie kann ich das besonders toll zeigen. Also wow ist das 5. Und dann geht es eben darum, dass sie sich überlegen, wenn ich die Frage wer beantworte, also man muss es am Anfang so ein bisschen erklären, wenn ich die Frage wer beantworte, dann muss ich erstmal nur die Person sehen, nichts anderes. Und wenn ich wo sehen will, dann muss ich gucken, wo ist denn die Person gerade und ist das vielleicht auch wichtig? Zum Beispiel ist die Person am Briefkasten, dann müsste ich vielleicht den Hauseingang mit dem Briefkasten sehen, dann was passiert, kann zum Beispiel sein, dass die Person sich total freut. Und warum freut die sich? Na, weil die den Brief hat mit der Zusage. Da muss ich nur den Brief sehen. Das heißt, mit dieser Aufgabe kann ich bewirken, dass Kinder und Jugendliche lernen, Filmgestaltungsmöglichkeiten anzuwenden, also auch zu schneiden, mehrere Einstellungen zu machen. Sie schneiden das Ganze dann auch. Das heißt, es lernt auch Videoschnitt. Sie können dann ausprobieren, was müssen wir denn als Erstes sehen? Ja, die Frage, wer als Erstes, macht vielleicht keinen Sinn. Wir müssen eigentlich erstmal wo sehen. Also können sich überlegen, in welche Reihenfolge sie das packen und haben direkt den Einblick in die Praxis und üben das schon mal. Und ich nehme das auch gerne als Methode zwischendurch während der Drehbuchentwicklung, damit sie halt einmal so diese Erfahrung gemacht haben, wie kann man das Ganze nachher umsetzen und dann wieder in die Drehbuchentwicklung reingehen. Eine dritte Methode ist die Zwerg-Riese-Methode und da ist die Aufgabe, dass sie gesagt bekommen, okay, das ist auch eine Gruppe, also man braucht auch wieder mindestens 3 Personen, besser ist noch 4 Personen. Und zwar hat man 2 Personen im Bild und die eine Person soll ein Zwerg und die andere Person ein Riese sein. Und die beiden sind aber eigentlich gleich groß. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, man gibt nicht vor und sagt, hey, es gibt sowas wie Schwenk oder es gibt sowas wie Frosch- und Vogelperspektive. Man gibt diese Sachen alle nicht vor, sondern man lässt sie selber kreativ ausprobieren. Wie können wir das jetzt lösen, dass eine Person riesig aussieht und die andere Person mega klein? Und dabei lernen sie ganz viel auch mit Perspektive zu arbeiten oder mit Abstand. Also eine Person, die sehr weit weg ist, wirkt ja viel kleiner als die Person, die vorne ist. Und wenn die sich dann mal so tun, als würden die sich angucken, also beide in die richtige Richtung schauen, dann sieht es so aus, als würden die direkt voreinander sein und die eine Person ist riesig und die andere Person ist klein. Oder auch mit Schwenks arbeiten, also eine Person hockt vielleicht unten auf dem Boden, die andere Person steht oben sehr hoch und man schwenkt hoch und sieht quasi den Unterschied zwischen Zwerg und Riese. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Wenn man eine Gruppe hat von älteren Personen und auch die entsprechende Technik oder auch ein Greenscreen, also zum Beispiel ein grünes Tuch sich irgendwo hinhängt, kann man theoretisch sogar, also gerade mit Fortgeschrittenen, die schon Filmerfahrung haben, auch mit Greenscreen arbeiten und eben schauen, wie kann ich das mit Montage selber am Computer auch zusammenstellen, dass eine Person zum Beispiel ganz klein ist und auf der Hand sitzt und die andere Person sehr groß wirkt. Kann man also sehr skalieren, dieses Projekt auch, je nachdem, was man für eine Zielgruppe hat. Aber es ist auch eine sehr schöne Übung, damit man eben nicht am Anfang vermitteln muss, wie funktioniert jetzt Perspektive, sondern das Ganze wirklich handelnd auch lernt. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Tipps geben, und zwar Tools und auch, wo es noch weitere Methoden gibt, wo man sich noch weiter durchlesen kann. Und zuallererst möchte ich darauf hinweisen, dass wir auf unserer Webseite zwei Dinge haben. Zum einen gibt es die Toolbox. In der Toolbox gibt es zum einen Filmtools, zum anderen auch Audio-Tools. Die kann man alle sehr gut benutzen für solche Projekte. Ich stelle mal kurz exemplarisch vor. Wir haben zum Beispiel auch Trickfilm-Tools zusammengestellt. Flipperclip ist eine App, mit der man Zeichentrickfilme machen kann. Mit Stop-Motion-Studio kann man klassische Stop-Trick-Videos machen. Dann gibt es auch andere, mit denen man auch so mit Figuren, die man quasi digital erstellt, Animationen machen kann. Das ist zum Beispiel Puppet Pals und Plotagon nennt man das, glaube ich. Und dann gibt es noch Monkey Jam. Das ist aber ein sehr altes Tool, womit man Stop-Motion-Animationsfilme machen kann. Ähnlich wie mit Stop-Motion-Studio, aber eben mit einer Webcam über den Computer. Für Film gibt es verschiedene Apps, die man ganz gut nutzen kann. Zum einen gibt es Filmic Pro. Das ist eine Kamera-App. Das heißt, es ist ein ganz guter Übergang von Tablets zu professioneller Technik. Da kann man nämlich sehr viel dann selber einstellen und auch sehen, was es macht, wenn man das einstellt. Das ist sehr intuitiv. Dann gibt es die App Topshot. Das ist vom Land NRW auch eine App. Und zwar kann man darin verschiedene Filmgestaltungsmöglichkeiten ausprobieren. Das ist sehr praktisch für das Thema Schnitt. Also wenn es gerade so Dinge geht wie Musik, welche Musik hat denn welche Wirkung auf das gleiche Videomaterial oder auch die farbliche Gebung von dem Filmmaterial, wenn man das ändert, was macht das für einen Effekt? Und man kann darin auch Kameraeinstellungen sich anschauen, also sowas wie die totale und Nahaufnahme und solche Dinge. Und dann gibt es noch eine App, die ich da jetzt mal vorstelle, exemplarisch, und zwar ist das Comic Live. Das ist eigentlich eine Comic-App, aber ich habe vorhin ja mal kurz erwähnt, dass man so ein Storyboard oder ein Fotoboard vorher machen kann. Dafür ist diese App geeignet, die ist allerdings auch kostenpflichtig. Für Videoschnitt empfehle ich am Tablet bei iOS-Geräten iMovie. Für Android gibt es aktuell, das wechselt immer so ein bisschen, also zum Zeitpunkt jetzt gerade würde ich die App InShot empfehlen. Aber wie gesagt, bei Android muss man immer so ein bisschen schauen, was gerade aktuell ist. Jetzt gerade würde ich die App empfehlen. Kann sein, dass ich in zwei Monaten eine andere App empfehlen würde, weil das sich immer so ein bisschen entwickelt. Am Computer gibt es kostenlose Programme auch, die man nutzen kann. Wenn man jetzt nicht ein teures Videoprogramm anschaffen möchte, gibt es zum Beispiel DaVinci Resolve oder auch HitFilm Express. Das sind beides Programme quasi, die es kostenlos gibt und die ganz gut funktionieren für am Computer. Es gibt noch Adobe Premiere Rush. Das ist allerdings auch kostenpflichtig. Was daran praktisch ist, ist, dass man das sowohl am Tablet als auch am Computer benutzen kann. Man kann also Material vom Tablet auf den Computer übertragen und damit weiterarbeiten. Das ist allerdings ein bisschen begrenzt auch von den Möglichkeiten, was man damit machen kann. Für Audio gibt es GarageBand, das ist eine App, die es aber nur für iOS gilt. Also wenn ihr schon mal mit Tablets gearbeitet habt, kennt ihr die bestimmt. Da kann man also selber Musik erstellen, relativ einfach auch mit so ein paar Vorgaben, die es da gibt, dass man das selber dann direkt umsetzen kann. Und zur Audioaufnahme gibt es auch verschiedene Apps. Ein sehr bekanntes Programm, was Open Source ist, ist Audacity. Das gibt es sowohl für Windows als auch für Mac als auch für Linux und ist auch kostenlos. Total praktisch. Tablets und Smartphones haben oft ja auch eigene Audioaufnahmetools, die man direkt nutzen kann. Dann möchte ich noch auf ein Buch hinweisen und eine Webseite, die dazu gehört. Und zwar möchte ich das Buch Spielfilm Sprache von Katja Huldorf und Björn Maurer, also die sind die Herausgeber von dem Buch. Es gibt noch viel mehr Autoren, die daran mitgewirkt haben. Das möchte ich empfehlen. Und zwar geht es dabei eigentlich also der Untertitel von dem Buch ist Grundlagen und Methoden für die film- und theaterpädagogische Sprachförderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache. Und das gründet auf ein mehrjähriges Projekt, das es schon eine ganze Weile gibt, wo in Rumänien Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, die alle Deutsch als Fremdsprache lernen. und da gemeinsam durch Theater und Film gemeinsam weiter Deutsch lernen. Also dadurch zum einen halt eben Theater- und Filmmethoden kennenlernen und lernen, wie kann ich einen Film machen und das selber auch tun und wirklich coole Projekte dabei rauskommen. Und zum anderen aber diese, ja, das Ganze auch als Sprachförderung genutzt wird, da gibt es ganz, ganz viele Methoden, die man auch gut nutzen kann, gerade wenn man zum Beispiel mit Geflüchteten arbeitet und da auch quasi die Sprache eine Rolle spielt. Und ich habe schon zwei Methoden vorgestellt, die auch in diesem Buch vorkommen. Und einige Methoden und Übungen kann man aber auch auf der Webseite sprachförderung.eu anschauen. Wenn man da auf Übungen und Methoden klickt, hat man so einen Filter, wo man auswählen kann, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Also ist gerade auch für den Unterricht gut geeignet, wenn man das in der Schule machen möchte. Welchen Bereich möchte ich mir jetzt anschauen? Möchte ich nur eine Theaterübung machen? Möchte ich nur eine Filmübung machen oder etwas, was beides verbindet? Und dann kann ich auch sprachliche Voraussetzungen eintragen kann. Also sagen, okay, die Person, mit denen ich arbeite, die können alle gut Deutsch, das sind Fortgeschrittene oder die haben nur Grundkenntnisse oder die haben gar keine Sprachkenntnisse. Und dann kann ich auch noch wählen aus verschiedenen Bereichen, was genau möchte ich machen. Möchte ich zum Beispiel was zu Bildkompositionen vermitteln? Möchte ich was zur Montage vermitteln? Möchte ich vielleicht was zu Improvisation im Schauspiel vermitteln? Also ich kann ganz viele verschiedene Parameter da auswählen. Oder auch im sprachlichen Bereich. Möchte ich was zur Grammatik machen oder was zum Thema Schreiben machen oder was zum Thema Wortschatz machen? Da gibt es also ganz viele Methoden, die man schon nutzen kann. Und wenn man da sich noch mehr reindenken möchte oder noch mehr Infos braucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Buch zu bestellen. Das gibt es auch das gibt schon ein bisschen länger und seit diesem Jahr auch im Coped Verlag, wenn ich das richtig weiß, in einer Neuauflage. Ein letzter Tipp noch, und zwar haben wir noch eine Veröffentlichung auf unserer Webseite, und zwar im Bereich Praxistipps. Also Tipps und Tricks, da gibt es den Praxistipp mit Vorlagen für die Filmarbeit. Das ist vor allem was für die Fortgeschrittenen. Da gibt es einen Shotlist und einen Floorplan. Man kann also damit die Filmarbeit vorbereiten, indem man überlegt, was soll die Kamera machen und das eben skizziert. Da gibt es Vorlagen dafür, die man nutzen kann. Ich habe auch eine Vorlage für Storyboards damit reingepackt und ein Schnittprotokoll. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man während des Drehens jemanden hat, der mitschreibt und sagt, ja, dieser Take war zum Beispiel nicht so gut, weil da war es unscharf oder dieser Take war nicht so gut, weil da haben wir irgendwie ein Geräusch gehabt oder dieser Take hat uns einfach vom Schauspiel nicht so gefallen. Weil manchmal ist es so, man hat am Ende einen Take, den man gut fand am Set, man guckt sich den im Schnitt an und stellt fest, da war irgendwas doch nicht so gut, wir müssen den, können den nicht nehmen, weil die ganze Zeit war irgendwas im Bild, was da nicht sein darf, was vorher nicht so war. Und dann muss man gucken, welcher von davor war denn einigermaßen vertretbar. Also scharf sollte vielleicht schon sein, man sollte schon alles erkennen können, aber wenn da jetzt irgendwas mal kurz irgendwie zu hören war, was vielleicht ein bisschen stört, vielleicht kriegt man das auch irgendwie noch raus, dann kann man also da dieses Schnittprotokoll nutzen und muss nicht im Nachhinein nochmal alles anschauen und wieder gucken, was war jetzt hier am besten. Das sind eben einfach noch weitere hilfreiche Tools für die Fortgeschritteneren. Gerade wenn man mit älteren Jugendlichen arbeitet, kann man das gut nutzen in der Vorbereitung. Oder auch wenn man sich zum Beispiel regelmäßig trifft und dann irgendwann ein Wochenende hat, zum Beispiel an dem man dreht, dann kann man also in diesen regelmäßigen Treffen sowas alles schon vorbereiten und hat in der kurzen Zeit, in der man nur Zeit hat zum Drehen, kann man schneller arbeiten, weil man einfach sehr viel schon vorbereitet hat. Genau, das verlinke ich auch in den Shownotes. Dann hoffe ich, ich habe heute sowohl denen, die noch nie was mit Film gemacht haben, neuen Input gegeben, als auch denen, die schon länger dabei sind. Viel Erfolg bei euren Filmprojekten. Und wenn ihr mal Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne euch auch an das Medienkompetenzportal NRW wenden. Ich könnte euch noch viel mehr Tipps geben, aber das war jetzt erstmal einfach ein Rundumschlag, ein Einblick, was ich für wichtig halte, wenn man in dem Bereich arbeitet und was ich für Erfahrungen gemacht habe, die ich gern teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr kommt weiter mit diesen Tipps. Viel Erfolg bei der Filmarbeit und bleibt sicher.